erstes. Los geht's mit der Vorlesung. Hallo, schön, dass ihr da seid. Willkommen zu mir in Algebra an diesem Donnerstag. Morgen mit Regen. Und es ist recht dunkel draußen. Trotzdem habe ich jetzt mal die Verdunklung runtergetan. Unter anderem deshalb, weil ich es kann, weil es heute wieder funktioniert hat. Und das erledigt auch einen Punkt auf meiner kleinen Ansagen-To-Do-List. Punkt 1 auf meinem klugen Zettel ist Grüße an Scotty. Jean-Luc und ich haben über das Erklärvideo gesprochen. Wir haben jetzt eine ungefähre Idee, da wird also was kommen. Punkt 2 war die Abdunklung, hat sich gerade erledigt. Punkt 3, Übung. Ich habe den Eindruck, aus dem, was meine ÜbungsleiterInnen mir sagen, dass es da noch so ein bisschen Unklarheiten gibt, was da alles verpflichtend ist und was nicht. Deswegen sage ich das jetzt nochmal hier auf dem Video. Grüße an die Studis zu Hause auf dem Sofa oder am Schreibtisch. Wenn Sie die Studienleistung bei mir in dieser Vorlesung erbringen wollen, dann gehören dazu zwei Dinge. Erstens die Abgabe der Übungsserien und so, dass Sie genügend Punkte sammeln. Und zweitens die Anwesenheit in den Übungen, virtuell oder tatsächlich, und auch das Vorrechnen da. Beides gehört dazu. Wenn Sie eins davon nicht machen, gibt es leider keine Studienleistung. Für den Fall, dass das bisher noch nicht deutlich geworden ist und Sie jetzt denken, oh nein, ich muss was tun, dann klären Sie das bitte mit den ÜbungsleiterInnen. Die machen das dann, und wenn irgendwo größere Ausnahmen notwendig werden sollten oder irgendwelche, keine Ahnung, Sonderregelungen, dann klären die das mit mir. Aber ansonsten klären die das alleine. Und das war jetzt nochmal die Ansage, zusätzlich zum Infoblatt, wo das alles drinsteht. Es gibt also keine Entschuldigung. Niemand kann sagen, wir wussten nicht, dass wir Übungsaufgaben abgeben müssen. So. Okay. Fragen dazu? Beschwerden, Wünsche, Antworten? Dann machen wir jetzt weiter mit Gruppentheorie. Wir haben letztes Mal... Hallo! Na, und, zu weit weg! Danke! Wir haben... Na, ich habe nicht die Superkraft dieser Art von Fernsehen. Leider nicht. Wir haben letztes Mal kennengelernt, was Gruppenhomomorphismen sind. Stichwort, es ist egal, ob wir zuerst kringeln und abbilden oder zuerst abbilden und dann kullern. Und jetzt beweisen wir ein Lemma, indem wir eine Gruppe G mit Kringel haben und eine Gruppe H mit Kuller. Wir haben einen Gruppenhomomorphismus von G nach H, wissen jetzt also Bescheid, was da gilt. Und dann zeigen wir insgesamt 5 Eigenschaften, die alle praktisch relevant sind und nützlich für später und die immer damit zu tun haben, was jetzt dieser Gruppenhomomorphismus quasi für Eigenschaften mit sich trägt. Die müssen wir dann später nicht neu zeigen, sondern können einfach auf dieses Lemma verweisen, irgendwelches Zeug über das Bild und den Kern und die Verträglichkeit mit Invertierung und so. Das machen wir jetzt einfach, und während wir das machen... Hallo! Fehlt da nicht was? Genau. Es tut mir mal leid für alle, die durchs Bild laufen. Die Kamera ist gnadenlos. Danke. Dankeschön. So, ich habe während wir das alles jetzt nachweisen, wiederholen wir nochmal die Begriffe. Das machen wir also nebenbei. Wir nehmen uns genug Zeit, damit wir uns in Ruhe erinnern können, was da eigentlich so los ist. Ich war darauf eingestellt, hauptsächlich da zu arbeiten. Jetzt habe ich wieder Wahlkarte. Das ist schön. Das ist rechts von Ihnen. Okay. Dann legen wir los mit Eigenschaft A. Was steht denn da eigentlich? Da steht erstmal Bild von Phi. Was ist nochmal das Bild von Phi? Wofür ist das eine Abkürzung, diese Bezeichnung? Und zwar immer, egal ob Phi ein Homomorphismus ist oder nicht. Was bezeichnen wir mit Bild von Phi? Ja. Richtig, die Menge aller Bilder. Also die Menge aller Elemente, nachdem sie abgebildet wurden. Insbesondere ist das eine Teilmenge des Zielbereichs, das ist H. Und dort in A steht jetzt, dass das nicht nur eine Teilmenge ist, sondern sogar eine Untergruppe. Da ist dieses Zeichen mit der spitzen Ecke, sieht aus wie so ein kleiner gleich, das ist das Untergruppenzeichen. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, das Untergruppenkriterium zu benutzen, was wir letztes Mal so glorreich bewiesen haben und was ich immer weiter feiern werde. Das mache ich nicht, und wir werden am Ende auch darüber sprechen, warum ich das nicht mache. Sondern wir zeigen wirklich nochmal zu Fuß, dass das eine Untergruppe ist. Und dafür führen wir erstmal Notation ein. Eine Abkürzung fürs Bild. Das heißt jetzt B. Und ab jetzt nehme ich mir Elemente her aus dem Bild, und die sollen jetzt erstmal immer A und B heißen. Und die sollen beliebig sein. Gerade haben wir mal geklärt, was das Bild eigentlich ist. Wenn ich mir zwei Elemente aus dem Bild hernehme, was weiß ich dann über diese beiden Elemente? Das sind jetzt nicht einfach nur irgendwelche Gruppenelemente in H, sondern die haben was Besonderes an sich, nämlich was? jetzt für A ein Urbild hernehmen unter Phi und wir können auch für B ein Urbild hernehmen unter Phi. Und das geht, weil die aus dem Bild kommen und weil Elemente im Bild immer ein Urbild haben. Okay, dann machen wir das. Danke. Wollen wir verschiedene Dinge zeigen. Ich fange mal an mit der Abgeschlossenheitseigenschaft. Wenn wir zeigen wollen, dass B eine Untergruppe von H ist, dann müssen wir ja zeigen, dass B zusammen mit der Einschränkung von Kuller auf B alle Gruppenmaximen erfüllt. Die 1, die 2, die 3, die 4. Und zum Glück kriegen wir wieder ein bisschen was geschenkt, aber halt nicht alles. Wir fangen an mit der Abgeschlossenheit, also mit G1. Ich muss also zeigen, dass wenn ich A und B nehme und die verkullere, dass dann wieder was in B rauskommt. Einverstanden? Irgendeine Reaktion wäre toll. Einverstanden? Okay, ich reagiere auch auf Nonverbal, das ist alles prima. Nur, wenn Sie mich so anschauen, so, dann weiß ich halt gar nicht. Ist okay, dann gut. Wir zeigen A plus B liegt in B. Dafür gucken wir einfach mal A plus B an. So, A plus B. Meine persönliche Standardregel für den Umgang mit Homomorphismen ist, wenn ich keine andere Idee habe, dann benutze ich die Homomorphie-Eigenschaft. Noch geht es nicht, noch steht hier ja einfach nur so ein Kullerprodukt von zwei Elementen, aber in dem Moment, wo ich A und B so hinschreibe, dass man sieht, dass das Bilder unter Phi sind, deswegen haben wir uns gerade X und Y hergenommen, dann habe ich was, wo ich die Homomorphie-Eigenschaft anwenden kann. Und ich mache das einfach namenlos, wenn mir nichts Besseres einfällt, wende ich das an und das führt in mindestens der Hälfte der Fälle zum Ziel. So auch hier. Ich schreibe A als X und Phi, ich schreibe B als Y und Phi und das sieht jetzt aus wie die rechte Seite der Homomorphie-Eigenschaft. Oder? Ja, genau. Danke für das Nicken. Ich werde jetzt Homomorphie-Eigenschaft immer einfach mit HE abkürzen. Dann ist nämlich egal, ob es um Gruppen geht oder Vektorräume oder sonst was. Wir wissen dann immer, es ist die Homomorphie-Eigenschaft gemeint von der Abbildung, mit der wir da gerade arbeiten. In diesem Fall Phi. So, das ist die rechte Seite. Wie sieht denn jetzt die linke Seite aus? Was kann ich jetzt hier hinschreiben, wenn ich die Homomorphie-Eigenschaft anwende? Hier vorne bitte.
Das X, also kann man X Kringel Y unter Phi.
Genau, Klammer zu, unter Phi. Richtig, sehr schön. Hier habe ich erst abgebildet und dann gekullert. Und hier habe ich erst gekringelt und dann abgebildet. Und die Homomorphie-Eigenschaft sagt, das ist dasselbe. So, und das ist super. Denn von diesem Element hier sehe ich doch sofort, dass das in B liegt. Warum? Oder, also wer sieht das auch und warum? Naja, da steht irgendwas mit Phi. Das ist ein Bild. Es ist wirklich so einfach. Okay, danke für die, die jetzt so ein Gesicht machen nach dem Motto, ja, das war ja klar. Hier benutze ich natürlich, dass X-Kringel Y wieder in G liegt. Ich benutze also tatsächlich auch ein bisschen, dass G eine Gruppe ist, beziehungsweise dass G immerhin unter Kringel abgeschlossen ist. Das habe ich da jetzt reingesteckt, aber nicht nochmal extra hingeschickt. Okay? Das liegt in G. Und deswegen ist das wirklich das Bild von etwas unter, in G unter Phi. Und das liegt in G. Insbesondere ist jetzt G1 erfüllt für B mit Kuller eingeschränkt auf B. Wenn Verknüpfungszeichen nicht gut genug lesbar sind oder gut genug unterscheidbar sind, dann beschweren Sie sich bitte. Solche Ansagen gehen immer hauptsächlich an die Leute hinten. Ist eigentlich alles an, ja. Weil ich immer davon ausgehe, dass man hier vorne ganz gut lesen kann und mich auch ganz gut verstehen kann. Aber wenn ich mal zu leise bin, dann wahrscheinlich eher hinten. Und wenn mal was gekritzelt ist, dann ist es wahrscheinlich auch eher hinten. Kommen wir zu G2. G2 ist das Assoziativgesetz. Muss ich da irgendwas machen? Oder ist das wieder einer dieser wunderbaren Fälle, wo wir das geschenkt kriegen? Was würden Sie jetzt machen? Der Sender war sehr ruhig heute, Moos. Möchten Sie lieber ein bisschen in Ruhe gelassen werden heute? Das ist okay, das ist zwar nicht mein normaler Modus operandi, aber ich kann das auch. Ich kann Sie auch ein bisschen in Ruhe lassen. Das Assoziativgesetz haben wir in H mit Fuller. Deswegen haben wir es auch für alle Teilmengen von H mit Fuller und dementsprechend für B. Da müssen wir also gar nichts machen, das gilt einfach. Meine erste dumme Idee wäre, das neutrale Element zu nehmen, was wir in G haben, und das abzubilden, dann landen wir in B. Das heißt, das könnte jetzt ein Kandidat sein für ein Element, das sich in B neutral verhält. Machen wir das doch mal. Seit 1, B, das ist jetzt erstmal nur eine Notation. Das Bild der 1, die wir in G haben, unter Phi. So ein Element haben wir in G, weil G eine Gruppe ist. Abbilden können wir dann, weil Phi eben in B startet, dann landen wir im Bild. Ich schreibe mal dazu, dass das in B liegt, damit wir uns später nicht wundern. Und jetzt muss ich doch nur nachweisen, dass das alles erfüllt, was so ein neutrales Element halt tut. Und das ist ja nicht so viel. Das Einzige, was das können muss, ist, dass wenn man von rechts damit verknüpft, dass sich da nichts ändert. Also nehme ich mir jetzt so ein Element aus B her, da oben stehen schon welche, verpullere damit von rechts und gucke, was passiert. Verstanden? Schreiben wir also mal hin. A, Puller, 1, B. Wer kann mir sagen, was wir hoffen, was da am Ende rauskommt?
A.
A, genau. Das ist das, was wir uns wünschen. Also, wünsche dir was. Gleicher Trick wie vorher. Wenn wir keine andere Idee haben, schreiben wir das so hin, dass man sieht, dass es Bilder sind. A ist x hoch phi und 1b ist 1b hoch phi. Also schreibe ich das hin. Und jetzt kommt die Homomorphie-Eigenschaft. Wieder angewandt sozusagen von rechts nach links. Und dann bekomme ich x, Kringel 1g, abgebildet mit phi. Hier habe ich zuerst abgebildet und dann gepullert. Hier kringel ich und bilde dann ab. Und jetzt kann ich doch was benutzen, was ich hier in der Gruppe G weiß. X ist ein Gruppenelement und 1G ist das neutrale Element in der Gruppe G, deswegen kommt hier X raus. Und dann steht da einfach X hoch Phi und, juhu, das ist A. Also ist G3 erfüllt und zwar mit diesem Element 1B hier, das wir uns quasi gebastelt haben. Und bei G4 machen wir es genauso. Die Idee ist auch wieder, dass wir das, was wir an Struktur in der Gruppe G schon haben, sozusagen rüber transportieren mit der Abbildung Phi. Das ist auch der ganze Witz bei Gruppenhomomorphismen. Okay, gesucht ist jetzt also ein Inverses. Ich nehme wieder A. Für Eigenschaft G4, da können wir erstmal kurz in uns gehen und überlegen, was wir wissen. Wir fangen an mit dem Element A aus B und wir wollen gern sozusagen ein A hoch minus 1 dazu finden, bezüglich Puller. Okay, und wir wissen, dass man A schreiben kann als x hoch phi, so haben wir das hergenommen. X ist ein Gruppenelement in G und da G eine Gruppe ist, muss es für X ein Inverses geben in G bezüglich Kringel. Auch bekannt als x hoch minus 1. Das Element haben wir auf jeden Fall. Das heißt, wir haben wieder so einen Kandidaten, mit dem wir versuchen könnten, was zu basteln. Dann tun wir es jetzt. Wir beachten, dass G-Kringel eine Gruppe ist und dass daher x hoch minus 1 in G existiert. Jetzt bilde ich das mit Phi ab und gebe dem, was da rauskommt, einen Namen in der Hoffnung, dass das schon unser gewünschtes Inverses ist. Seit C definiert als x hoch minus 1, abgebildet mit Phi. Und wieder schreibe ich in Klammern dazu, dass das in W liegt. Denn offensichtlich ist, dass das Bild von etwas aus der Gruppe geht. Okay, was müssen wir nachweisen? Wir müssen zeigen, dass A verpullert mit C das neutrale Element ist, das wir gerade gefunden haben für G3, für B mit Kulla eingeschränkt auf B. Was war das nun mal? Das war dieses Element da oben, dieses 1b. Da wollen wir hinkommen. Gut. Dann verkullern wir mal A mit C und hoffen das Beste. Gleicher Trick wie immer. A ist x hoch phi, C ist x hoch minus 1 hoch phi. Jetzt kommt die Homomorphie-Eigenschaft. Eine bessere Idee hatten wir nicht. Und sagt uns, anstatt erst abzubilden und dann zu pullern, können wir auch erst kringeln und dann abbilden. Dann steht da x kringel x hoch minus 1 unter phi. Ah, aber hier können wir doch jetzt benutzen, dass wir in der Gruppe G wissen, was passiert. Wenn man da ein Element mit seinem Inversen verknüpft, was passiert dann? Da hinten? Richtig, es kommt das neutrale Element raus, also die 1 in G. Und die unter Phi, Phi bleibt ja immer noch da, haben wir doch vorhin 1b genannt. Und das war doch unser neutrales Element für B. Deswegen ist alles fertig.
Geschenkt.
Naja, B sagt doch, das Einzelelement von H ist in Wirklichkeit das Bild vom Einzelelement von G unter Phi. Also dieses 1b, was wir uns da angeschaut haben. Inwiefern hilft uns jetzt Teil A dabei? Na, wir haben doch in einem Lemma gezeigt, dass bei einer Untergruppe das neutrale Element immer dasselbe ist wie das von der großen Gruppe. Und hier haben wir das neutrale Element von B, nämlich 1b. Und das muss jetzt dasselbe sein wie das von der großen Gruppe, also von H. Und dann steht Aussage B sofort da. Das Lemma, das ich da zitiere, ist Lemma 2.6.
Wir kriegen nämlich Untergruppenkriterium Teil 1.
1 geschenkt aus Aussagen B. Entschuldigung, ja, B. Zusammen mit der Definition des Kerns. Deswegen habe ich das jetzt da versucht, so klein und groß zu machen, dass man oben noch sehen kann, was der Kern ist. Der Kern bestand ja einfach nur aus den Elementen, die in der Zielgruppe auf dem neutralen Element landen. Und in Teil B steht, dass das Einzelelement von G auf 1H landet nach dem Abbilden. Deswegen liegt das auf jeden Fall im Kern. Insbesondere ist der Kern nicht leer, ist ja auch schon gut. Und dann brauchen wir noch UG2. UG2 war, wenn ich mir zwei Elemente aus der Teilmenge hernehme, dann muss das eine verknüpft mit dem Inversen des anderen auch wieder in der Teilmenge. Bedeutet also hier, wir sind jetzt ja innerhalb von G, also arbeiten wir mit Kringeln. Wir müssen zwei Elemente aus dem Kern hernehmen und müssen zeigen, dass das eine Kringel das Inverse des anderen auch wieder im Kern hat. So, das tun wir. Vorher geben wir dem Kern einen etwas praktischeren Namen. Sein K, der Kern. Und jetzt brauchen wir zwei Elemente. Ach, keine Ahnung, wie soll ich heißen? Von mir aus X und Y.
Was mache ich?
die Eigenschaft verwenden.
Genau, denn das ist ja die linke Seite. Was kommt da raus?
X Kollat, also X hoch Y Kollat, Y hoch minus 1 hoch.
Richtig, X hoch Y Kollat, Y hoch minus 1 hoch Phi. Na, das ist doch gar nicht schlecht. Da stehen doch jetzt Sachen, die wir ausrechnen können. X liegt im Kern, X hoch Phi ist also 1 h. Y hoch minus 1 liegt im Kern, wir haben uns gerade überlegt, hoch Phi kommt also 1 h raus. Deswegen steht da einfach 1 h Kollat 1 h. Das ist 1 h. Mit Kringel Wir wissen nicht, ob da das Kommutativgesetz gilt. Wir wissen noch nicht mal, ob das irgendwo in irgendwelchen Teilmengen gilt. Da können wir doch nicht einfach vertauschen, da kommt was anderes raus. Also, danke an die, die den Reflex hatten, zu sagen, Vorsicht, Kommutativgesetz, genauso ist es. Man muss bei Gruppen echt total aufpassen. Also nichts mit einfach tauschen und wegwechseln. Nein, nein, nein. Wir bilden ab. Verwenden die Homomorphie eigentlich ab. Und Sie werden sehen, dass der Reflex, den Sie hatten mit dem Wegkürzen, dass der gleich in anderer Form greift, an einer Stelle, wo man es dann auch wirklich machen darf. Man darf es halt nicht hier. So. Okay, was passiert? Ich bilde erst ab und dann kulla ich. Also E hoch minus 1. Phi, kulla. A, Phi, kulla. E, Phi. Und jetzt gucken wir, was passiert. Haben wir irgendeine Ahnung? Naja, in der Mitte steht A, Phi. Und A kommt aus dem Kern. Also kann ich da stattdessen 1 Haken schreiben. Denn ich weiß, A, Phi ist die 1 in H. Gut. Mache ich das? Was macht er als nächstes? Naja, das hier ist das Bild von irgendwas unter Phi. Das liegt also in H. Und das hier verhält sich neutral in H. Also kann ich das einfach weglassen. Dann entsteht da das erste Element mal das dritte. Und das sieht jetzt fast so aus, als könnte man da irgendwas wegkürzen, aber halt noch nicht ganz. Wer hat eine Idee?
Ich habe eine Frage.
Ja.
Warum könnte ich nicht einfach an der Stelle, wo ich noch bei dem als Phi, Kula 1 H, Kula Geo Phi, einfach nur 1 H hinschreiben, weil ja Geo minus 1 Phi und Geo Phi beide in H liegen und das neutrale Element sozusagen. Achso, nein, ja, okay, ja, nein, ich habe falsch gehört.
Sie denken in die Richtung des nächsten Schrittes.
Ja.
Also das Gefühl, das man hat, ist, dass ich jetzt hier was wegkriege, oder? Aber man braucht noch einen kleinen Zwischenschritt. Was brauche ich noch? Ja. Komm her.
Die Homomorphie-Eigenschaften da anwenden und dann die O-1 entwickeln G und I schreiben.
Genau, das ist eine. Oh, wir haben zwei Möglichkeiten. Das wäre cool, okay. Haben Sie die andere? Ja, genau. Tatsächlich kann man beides machen. Ich schreibe da beides hin, weil ich mich gerade freue. Man kann C benutzen, man kann aber auch die Homomorphie-Eigenschaft benutzen. Ich mache das mal so. Möglichkeit 1, Möglichkeit 2. Möglichkeit 1, ich schreibe jetzt damit weiter und benutze die Homomorphie-Eigenschaft. Dann habe ich E hoch minus 1 bringe E unter I und das ist 1 G unter I. Oder wir benutzen Teil C, das ist das, was ich gemacht hätte, aber beides funktioniert, wie Sie sehen. Mit Teil C darf ich hier vertauschen, ob ich zuerst Phi anwende oder ob ich zuerst invertiere. Und dann habe ich da stehen, G Phi hoch minus 1, Kuller G Phi. Ich gehe also nicht nochmal zurück in die Gruppe G, sondern ich mache alles weiter in H. Aber jetzt sehe ich, dass es ein Element mit seinen Inversen verknüpft. Und von welcher Seite das Inverse kommt, ist egal, weil H-Gruppe ist. Und da kommt auch das Neutralelement drauf. Ah, sehr schön. Zwei verschiedene Möglichkeiten, das Ende des Beweises zu machen. Und wir werden gleich sehen, was diese etwas stärkere Abgeschlossenheitseigenschaft uns nützt und warum diese Untergruppen so besonders sind. Warum man mit denen dann neue Gruppen lassen kann. Und dann bleibt noch Teil E. Oh, Teil E ist super nützlich, das werden wir später ständig benutzen. So, da geht es um Induktivität und es ist ein Beweis mit zwei Richtungen, denn da steht ja genau dann, wenn, also müssen wir zeigen, wenn Phi induktiv ist, dann besteht der Kern nur aus dem Einzelelement und umgekehrt, wenn der Kern nur aus dem Einzelelement besteht, dann ist Phi induktiv. Und wir fangen an mit der Richtung, dass Induktiv ist. So. Wir nehmen ein Element aus dem Kern her und zeigen, dass dieses Element dann das Einzelelement der Gruppe sein muss. Mach das so, jetzt Kern deutlich. Und wir wollen zeigen, GS1. Für uns zur Erinnerung. Und wir machen das, indem wir die Injektivität wirklich direkt benutzen. Denn ich weiß, dass das 1-Element von G auf 1H abgebildet wird. Und ich weiß, dass dieses G hier, so wie ich es gewählt habe, auch auf 1H abgebildet wird. Das sind also zwei Leute mit dem gleichen Bild.
Minus 1, Phi.
haben Sie?
Kennen wir den Normalteiler? Naja, klar, wir haben ja gerade einen gesehen. Der Kern eines Homomorphismus ist immer ein Normalteiler.
das war ja die Motivation für das Ganze. Und in arischen Gruppen, also da, wo man das Kommutativgesetz hat, da ist jede Untergruppe ein Normalteiler, weil man da ja tauschen darf und weil da diese komische Eigenschaft dann automatisch erfüllt ist. Deswegen war es gar nicht schlecht, dass der Kommentar dazu kommen kann. Und Sie dürfen das ab jetzt auch benutzen. Sie dürfen immer, wenn Sie da zufällig eine arische Gruppe haben, gerade mit der Sie arbeiten, dürfen Sie immer benutzen, dass da automatisch alle Untergruppen normal sind. Abkürzung für Normalteiler ist NT. In arischen Gruppen ist jede Untergruppe ein Normalteiler. So, viel mehr interessantes Zeug kennen wir noch nicht. Ich gehe mal kurz in mich. Das deute ich jetzt hier kurz an und dann ist das quasi eine kleine Aufgabe für Sie, sich das weiter zu überlegen. Und Sie können, wenn Sie wollen, Jean-Luc sagen, dass ich das ausführlicher erklären soll in einer Podcast-Folge. Das ist nämlich eigentlich nur ein Rückgriff auf Beispiel 2.5. Wer hat noch dieses Beispiel 2.5 mit der Menge, die Zahlen 1, 2, 3 enthält und dann der Menge der Permutationen darauf? Insgesamt 6 Stück. Da haben wir eine praktische Schreibweise eingeführt. Und da gab es dann so die Frage, ja, warum gucken wir uns das eigentlich an, bla bla bla. Das ist eine nicht-arische Gruppe mit 6 Elementen und in nicht-arischen Gruppen ist die Frage, ob eine Untergruppe ein Normalteiler ist, tatsächlich interessant. Und eine Untergruppe haben wir uns da schon hingeschrieben, nämlich die Untergruppe, die aus der identischen Abbildung und aus diesen beiden 3 Zyklen besteht. Da war die eine Abbildung die, die 1 auf 2, 2 auf 3 und 3 auf 1 wirft und die andere war die, die 1 auf 3, 3 auf 2 und 2 auf 1 wirft. Und diese 3 Abbildungen zusammen bilden eine Untergruppe mit 3 Elementen. Die beiden 3 Zyklen sind zueinander invers und das Produkt des einen mit sich selbst ist immer der andere und so. Und das ist ein Normalteil. Und ich erwarte nicht, dass Sie das jetzt sofort sehen, sondern ich schreibe das jetzt hin mit der Aufforderung an Sie, sich an diesem kleinen Beispiel das einmal klar zu machen, denn es sind ja nur wenige Rechnungen, es gibt nicht so viele Gruppenelemente, die da rumlaufen. Und daran kann man ganz schön üben, diese Normalteilereigenschaft nachzurechnen in einem Kontext, der noch überschaubar ist. Wie gesagt, mache ich dann gerne eine Podcast-Folge zu, wenn Sie davor sitzen und denken, was, wieso? Und die ganze Notation, die in Beispiel 2.5 steht, die können Sie dann an der Stelle benutzen, um zu verstehen, was ich jetzt hier meine. Ich habe nämlich jetzt diese abkürzende Schreibweise einfach genommen und habe drei Elemente hingeschrieben. Und ich behaupte, dass die zusammen ein Normalteil davon S sind. Da gibt es jetzt noch drei Elemente, die außerhalb liegen und mit denen man deswegen diese komische Eigenschaft dann nachrechnen muss. Da kann man auch noch mal schön das Rechnen mit Permutation üben. Deswegen glaube ich, dass das eine tolle kleine Hausaufgabe ist. Und bitte fragen Sie mich, wenn Sie da dann feststecken. So, ich glaube, das war der letzte Kommentar, den ich an der Stelle machen wollte. Dann kommt jetzt ja, sozusagen der Aufschlag zum Thema Faktorgruppen. Ich sage jetzt mal einen Satz zur Motivation, weil nämlich das häufig so ein Punkt in der Vorlesung ist, wo man da sitzt und sagt, warum, das will ich alles gar nicht wissen. Naja, in der Mathematik geht es häufig um Modellierung. Und manchmal, wenn man eine komplexe Fragestellung modelliert, dann merkt man, dass ein Teil der Komplexität eigentlich nicht nötig ist. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Sie haben ein riesiges System von Gleichungen und merken, dass einige dieser Gleichungen eigentlich überflüssig sind, weil das nämlich zum Beispiel Vielfache von anderen Gleichungen sind, die da schon stehen. So, dann würde man die wegwerfen, die würde man für die Lösung nicht benutzen, weil das ja einfach nur mehr Arbeit macht. Das ist ein Beispiel dafür, dass man ein komplexes Problem hat, das man lösen möchte und man guckt, ob es da irgendwo etwas gibt, was überflüssig ist und was man weglassen kann. Und solche Probleme treten auch in der Algebra auf. Und eine Möglichkeit, wie man modellieren kann, dass man einen Teil der Komplexität wegwirft, ist die Sprache der Faktoren. Da arbeiten wir jetzt drauf zu, dafür brauchen wir erstmal Nebenklassen und später brauchen wir Normalteile, deswegen haben wir die gerade kennengelernt und dann basteln wir das nach und nach zusammen. Wir haben also hier eine Gruppe G mit verknüpften Kringeln, wir haben eine Untergruppe H und jetzt möchte ich erstmal nur definieren, was eine Nebenklasse ist von H und G. Eine Nebenklasse besteht einfach aus Produkten der Form Element von H verkringelt mit einem festen Element aus der Gruppe G. Dieses feste Element nehme ich mir vorher her und das nenne ich dann Vertreter oder Repräsentant der Nebenklasse. Hingeschrieben sieht es also so aus, dass ich mir so einen Vertreter schnappe, den habe ich G genannt. H Kringel G ist dann die Bezeichnung für die komplette Nebenklasse. Die einzelnen Elemente haben die Form klein a Kringel G, wobei A alle Möglichkeiten aus H durchläuft. Und das G ist immer dasselbe. Und in den Beispielen, die wir uns angucken, werden wir sehen, dass wenn man sich so einen Repräsentanten gewählt hat und alle Elemente hingeschrieben hat, dass man dann merkt, oh, dieser Repräsentant, der ist gar nicht eindeutig. Man hätte auch ein anderes Element als Repräsentant nehmen können. Das ist einerseits gut, weil man dann manchmal die Repräsentanten so wählen kann, dass sie besonders praktisch sind, besonders einfach zum Rechnen. Es ist aber auch problematisch, weil immer dann, wenn man auf einmal Abbildung definieren möchte, man sich klar machen muss, dass sie nicht davon abhängen, welchen Repräsentanten man sich ausgewählt hat. Das ist das Problem der sogenannten Wohldefiniertheit. Und das wird uns jetzt ein paar Mal beschäftigen, wenn wir mit Nebenklassen arbeiten. Um die Menge aller Nebenklassen von H in G zu bezeichnen, haben wir die Notation G-H. Es ist wichtig, dass der Schrägstrich ein kleines bisschen nach rechts geneigt ist, also von Ihnen aus so. Es gibt andere Notationen, je nachdem, ob der Repräsentant auf der rechten oder linken Seite steht. Vorsicht, das ist nicht dasselbe. Da an der Stelle also wirklich aufpassen. Der Schrägstrich neigt sich ein wenig nach rechts. Das Vertreterelement steht rechts, also H, Kringel, G und nicht andersrum bitte. Und dann auch bitte darauf achten, dass Sie die Elemente immer in der richtigen Reihenfolge verknüpfen, denn hier kommt wieder die Schaltplatte. Wir haben in Gruppen im Allgemeinen nicht das Kommutativgesetz. Oh, jetzt bräuchte ich eigentlich mal auf dem T-Shirt. Wenn wir nicht nur irgendeine olle Untergruppe haben, sondern einen Normalteiler, dann können wir boxen. Sonst können wir das auch, aber hier kommt da wirklich was Sinnvolles dabei raus. Und es tut mir leid, aber Boxen löst bei mir sofort Assoziationen aus. Boxclub. Ich wache auf. Sofort habe ich das ungute Gefühl, dass irgendetwas passiert und ich der Einzige bin, der nicht weiß, was. Ja, solange wir Boxen haben, werde ich immer irgendwie... Ja, der Boxen. Ich verboxe zwei Nebenklassen, N-Kringel G und N-Kringel H, indem ich die beiden Repräsentanten verkringle und dann die entsprechende Nebenklasse hinschreibe. Ist also erstmal eine sehr natürliche Definition. Ich nehme halt die Repräsentanten und verkringle die. Aber wie wir sehen werden, steckt da jetzt der Teufel im Detail, denn man muss ja gucken, hängt das jetzt davon ab, welche Repräsentanten ich genommen habe, kommt da immer dasselbe raus? Und um da erstmal so ein Gefühl für zu kriegen, was da los ist, gucken wir uns ein Beispiel an. Das machen wir ziemlich ausführlich. Hier steht einiges hingeschrieben, aber ich werde auch noch an der Tafel mehr Kommentare machen, wenn Sie das wollen. Ich quatsche die ganze Zeit, ohne dass ich zu sehen bin. Und wir merken uns jetzt erstmal für den Rest des Kapitels dieses Symbol Box für das, was ich da hingeschrieben habe und was aussieht wie eine Verknüpfung. Und ich benutze auch das Wort, wir verknüpfen da etwas. Aber Vorsicht, wir wissen nicht, ob das eine Verknüpfung auf der Menge der Nebenklassen ist. Denn, das ist jetzt subtil, hier wird es zum ersten Mal richtig, richtig haarig. Klar ist das, was da rauskommt nach dem Boxen, wieder ein Element von G modulo H, so nennt man dieses Ding, Menge aller Nebenklassen, G nach H oder G modulo H. Das liegt da drin, denn ich habe ja wieder dieses, oder G nach N, Entschuldigung, ich habe ja wieder dieses N und ich habe wieder so einen Vertreter, G Kringel H, das heißt, das sieht richtig aus. Aber bei einer Verknüpfung kommt es nicht nur darauf an, dass da am Ende das Richtige rauskommt und dass das in der richtigen Menge liegt, sondern eine Verknüpfung ist eine Abbildung. Und das ist das Subtile daran. Bei einer Abbildung müssen ja erstmal gewisse Voraussetzungen erfüllt sein, damit ich das zu Recht Abbildung nennen darf. Unter anderem darf es für jedes Element im Startbereich immer nur ein Bild geben und nicht mehrere. Und das ist das, was hier problematisch werden könnte. Und was auch tatsächlich falsch wird, wenn man nicht einen Normalteiler nimmt, sondern einfach nur irgendeine olle Untergruppe. Wenn ich einfach nur irgendeine Untergruppe nehme und versuche, diese Boxkonstruktion zu machen, dann kommt es vor, ist nicht immer so, aber es kommt vor, dass dieses Box dann auf einmal keine Abbildung mehr ist, weil es nämlich für dasselbe Element im Startbereich plötzlich verschiedene Bilder gibt. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist der Grund, warum ich jetzt in Zukunft hier immer so viel Aufhebens mache um Eindeutigkeit und ob es von der Wahl der Repräsentanten abhängt, weil das nämlich hier wirklich ein Thema ist. Es ist nicht alles automatisch richtig, was wir hier versuchen zu konstruieren. Und das Beispiel, das ich habe, ist ein sehr, wie ich hoffe, anschauliches, indem wir nämlich in der Gruppe Z mit Plus arbeiten und uns die Untergruppe hernehmen, der durch drei teilbaren ganzen Zahlen. Wie können wir die kurz hinschreiben, diese Untergruppe D? Da hatten wir doch letztes Mal eine schöne kurze Schreibweise. Wie schreibe ich die Menge aller durch drei teilbaren ganzen Zahlen hin? Das war Dienstagabend, bin ich mir ziemlich sicher. Ja?
Für alle N Elemente existieren K Elemente der ganzen Zahlen, ja, der ganzen Zahlen so, dass N gleich 3K ist.
Genau, das war jetzt eine Aussage, eine wahre Aussage über die Menge D, aber keine Definition der Menge D. Also quasi fast richtig. Es war, wie gesagt, es war eine wahre Aussage, auch richtig formuliert, über die Menge D, aber es war keine Definition der Menge D. Die müssen wir erstmal beschreiben. Ja?
Das sind 3K mit K in der Z.
Zum Beispiel. Genau, letztes Mal hatten wir auch noch eine andere Schreibweise. Menge aller ganzen Zahlen Z mit der Eigenschaft, es existiert ein K aus Z, sodass ich Z als 3K schreiben kann, bla bla bla. Es gibt noch 5 andere Versionen, das ist halt die kurze. Das ist jetzt D. Oder auch, anders ausgesprochen, die Menge aller ganzzahligen Vielfachen von 3. Das ist auch so eine, wie ich finde, recht intuitive Art, wie man diese Menge beschreiben kann. Das ist ein Normalteiler. Also erstmal ist es eine Untergruppe, kann man sich mit dem Untergruppenkriterium überlegen, 0 liegt drin. Und eine solche Zahl minus eine andere liegt da auch drin. Untergruppenkriterium sagt, alles klar, ist eine Untergruppe von Z mit Plus. Ist sogar ein Normalteiler, denn Z mit Plus ist eine arische Gruppe und da ist jede Untergruppe ein Normalteiler. Aha. Wir können also jetzt boxen. Erstmal habe ich ein paar Nebenklassen hingeschrieben. Es ist nicht klar, ob das alle sind, darüber könnten wir nochmal nachdenken. Aber eine Nebenklasse, die man auf jeden Fall sieht, ist D plus 0. Da nehme ich als Repräsentant 0 und ich schreibe jetzt plus 0, weil plus die Verknüpfung ist, die wir hier haben. Das heißt, das ersetzt das, was vorher der Kringel war. Und D plus 0 besteht jetzt einfach aus allen Zahlen, die in D liegen und immer plus 0 gerechnet. Also es ist einfach die Menge D selber. So, plus 0 rechnen machen wir jetzt. Interessanter wird es mit der Menge D plus 1. Da nehme ich jetzt alle Elemente aus D und ich rechne jeweils einen dazu. Kann mir jemand erklären, wie diese Menge aussieht? Was ist D plus 1? Haben Sie eine Idee?
Ja, das ist im Prinzip die Menge, die bei der Division der 3 ganz plus 1 ist.
Wunderschön, danke. Ich bin begeistert. D plus 1 ist die Teilmenge von Z, die aus genau den Zahlen besteht, die beim Teilen durch 3 den Rest 1 lassen. Ja, super, sehr schön. Mit Teilen durch 3 und Rest und so. Ach, können Sie das nochmal so formulieren?
Das ist dann die Menge aller ganzen Zahlen, die beim Teilen durch Rest kein Rest
lassen. Ganz genau, beziehungsweise die Rest 0 lassen. Ja, das ist sehr schön und das, da sehen wir, das ist total praktisch. Wir fangen in der Gruppentheorie an und mit Normalteilern und Restklassen und so, aber was rauskommt, ist hier in Wirklichkeit was sehr Praktisches, nämlich eine Einteilung der ganzen Zahlen in, wie wir sehen werden, insgesamt 3 Teilmengen. Und diese Teilmengen kann man charakterisieren, indem man guckt, was für einen Rest die Zahlen beim Teilen durch 3 lassen. Das sind sozusagen 3 Schubladen. In der einen Schublade liegen die, die beim Teilen durch 3 gar keinen Rest haben, heißt 0. In der nächsten Schublade liegen die, die Rest 1 haben. In der dritten Schublade liegen die mit Rest 2. Und jetzt könnte man weiter überlegen, Rest 3, 4, 27 oder von mir aus auch Rest minus 5. Ergibt aber alles keinen Sinn. Das kann man nämlich immer umschreiben, so dass man sieht, dass der Rest in Wirklichkeit doch wieder 0, 1 oder 2 ist. Andere Reste gibt es beim Teilen durch 3 nicht, jedenfalls wenn man versucht, den Rest möglichst klein zu machen und nicht negativ. Dann ist es einfach. Ergibt es Sinn? Man hat so eine Dreiteilung der Menge Z in diese 3 Teilmengen. Die eine Teilmenge ist der Normalteiler D, mit dem wir angefangen haben, und die anderen beiden Teilmengen sind diese Restklassen oder Nebenklassen. D plus 1 und D plus 2. Und jetzt haben wir die ganze Zeit über Reste gesprochen und das ist auch der Grund, warum häufig Nebenklassen als Restklassen bezeichnet werden. Jedenfalls dann, wenn die Verknüpfung, die man hat, plus ist. Dann ergibt es irgendwie Sinn. Das Thema kommt später nochmal wieder, wenn wir Zahlentheorie machen. Da haben wir auch sowas, Teilen und Rest und so. Okay. Jetzt habe ich hier noch so Beispiele hingeschrieben, dass man andere Repräsentanten hinschreiben kann, aber dann trotzdem die gleiche Menge bekommt, einfach weil man die Zahlen dann so ein bisschen anders hinschreiben kann und sehen kann, dass der Rest in Wirklichkeit das ist, was man vorher dachte. Wir sehen aber hier, dass man verschiedene Repräsentanten nehmen kann. D plus 1 kann ich auch schreiben als D plus minus 2. D kann ich auch schreiben als D plus 3 oder als D minus 12. Und das ist wichtig, dass wir es im Hinterkopf behalten. Gleiche Menge, verschiedene Repräsentanten. Das heißt, immer dann, wenn wir was machen, wo wir uns einen Repräsentanten schnappen und damit arbeiten, müssen wir gucken, ist egal, welchen Repräsentanten ich nehme, oder ist es nicht egal. Und damit kommen wir zum Boxen. Als erstes verboxe ich D mit sich selbst. Dann kommt wieder D raus, denn ich habe ja einfach zweimal den Repräsentanten 0. Wenn ich den addiere, kommt wieder 0 raus, also habe ich wieder D selber mit Repräsentanten 0. Wenn ich D verboxe mit D plus 1, dann habe ich Repräsentant 0 plus Repräsentant 1, also Repräsentant 1, da kommt D plus 1 raus. Und wenn ich D plus 1 mit sich selbst verboxe, dann kommt D plus 2 raus. So können wir hier ganz viel Zeug hinschreiben. D plus 1 verboxt mit D plus 2 ist D plus 3, also D. Und vielleicht ahnen Sie jetzt schon so langsam, okay. Dieses D verhält sich wie ein neutrales Element. D plus 1 und D plus 2 verhalten sich so, als ob die quasi zueinander invers sind. Wenn ich die verboxe, kommt das neutrale Element raus. So, also langsam fängt man an, so gewisse Rechenregeln zu sehen, die aussehen wie beim Rechnen in Gruppen. Und das ist auch kein Zufall. Das Einzige, wo wir jetzt noch drüber nachdenken müssen, ist, dass wir hier beim Boxen immer nur einen Repräsentanten betrachten und dass deswegen nicht klar ist, ob das, was wir da machen, davon abhängt, was für ein Repräsentant wir nehmen. Also streng genommen, ich schreibe jetzt ein Beispiel hin, das ist die Motivation für das nächste Resultat. Streng genommen müssen wir jetzt die Zeit noch überlegen, um da wirklich eine Verknüpfung zu kriegen mit Box. Wir müssen uns überlegen, wenn D plus A das gleiche ist wie D plus B, wenn ich hier also zwei verschiedene Repräsentanten habe für die gleiche Nebenklasse, zum Beispiel D plus 1 gleich D plus minus 2 und das gleiche jetzt nochmal, D plus C gleich D plus klein d, zum Beispiel D plus 0 gleich D plus 9. Jeweils diesen Repräsentanten benutze oder den anderen. So, hier habe ich jeweils die linke Seite genommen. D plus A, Box, D plus C. Linke Seite, also zum Beispiel D plus 1, und linke Seite, also zum Beispiel D plus 0. Der Fragestellung reduzieren kann, indem man sowas macht, dann ist es Gold wert. Da spart man total viel Zeit und Mühe. Es wird Zeit, dass wir das Ganze jetzt abstrakt in ein Konzept gießen, nachdem ich jetzt hoffentlich motivieren konnte, warum man das manchmal möchte. Man möchte manchmal gerne so eine Faktorstruktur haben können und man möchte damit sinnvoll rechnen können. Und das, was man da bastelt, eine sogenannte Faktorgruppe, das entsteht aus dem, was wir jetzt gerade definiert haben, und dass da wirklich eine Gruppe rauskommt, ist ein Satz. Und auch wirklich ein Satz. Kein kleines Lemma, sondern das ist wirklich eine wichtige Aussage und eine, bei der wir ein bisschen was zu tun haben, um das zu zeigen. Da fangen wir jetzt mit an, gucken, wann wir müde werden, dann hören wir einfach auf und machen nächste Gruppe. Satz 2f. Sie dürfen den Satz einmal verdauen und sich überlegen, was da eigentlich alles steht, indem Sie nochmal in sich gehen und gucken, was war nochmal die Notation von vorher, wie sehen nochmal allgemein diese Restklassen aus in G Modulo N, was macht nochmal dieses Boxen. In der Zeit wische ich einen Teil der Tafel Und dann steigen wir in den Beweis ein und nehmen uns einfach ein, zwei Eigenschaften raus, die man zeigen muss, und zeigen die, und dann ist die Zeit wahrscheinlich kurz. Ist, dass wir uns klar machen, dass das mit den Boxen gut geht und dass es nicht davon abhängt, was für Repräsentanten. Wir gucken mal, ob wir das in der Zeit hinkriegen.
Kurz nochmal dazu, könnt ihr noch kurz zeigen, warum das jetzt gleich ist? Weil es ja minus 1.
Auf der einen Seite steht d plus 1, auf der anderen d plus 7. 7 minus 1 ist 6, das ist durch 3 teilbar und deswegen ist egal, ob ich alle durch 3 teilbaren Zahlen nehme und jeweils 1 drauf addiere oder ob ich jeweils 7 drauf addiere. Ich kriege trotzdem immer alles, was beim Teilen durch 3 das 1 hat. Danke für die Frage. So. Beweis von Satz 2,9. Wir zeigen, dass Box tatsächlich eine Verknüpfung beschreibt. Ups, verändert. Das ist das, was rauskommt, wenn ich boxe und mich für die Repräsentanten B und D entscheide. Und ich will zeigen, dass das dasselbe ist. Dass also die Repräsentanten egal sind. Repräsentant einer Kunstgriff. Ich weiß ja, dass n für eine A gleich n für eine B ist. Jetzt muss ich mir nochmal kurz überlegen, wie die denn hier aussehen. Ja? Genau, das könnte man auch machen, aber da man ja an der Stelle die Notation ändern kann, zeige ich das nicht extra, sondern ich nehme nur die eine Möglichkeit, die andere geht genauso. Danke, sehr gute Frage. Hier liegen alle Elemente der Form irgendwas Kringel A. N ist eine Untergruppe, da liegt also das 1-Element drin, deswegen liegt 1 Kringel A da drin und das ist A selber. Deswegen ist A ein Element hiervon, also auch ein Element davon. Und das heißt, dass ich A schreiben kann als irgendwas in N, Kringel B. Und das mache ich jetzt mal. D plus 3 ist D, D minus 6 ist D und so weiter. Und genauso ist es immer. Muss man sich kurz überlegen, warum das so ist. Keine Übungsaufgabe. Und dann kann ich jetzt also sagen, N Kringel X ist dasselbe wie N. Und ich schreibe mal Ü. Das wird da auch wirklich draufstehen. Das ist keine Extraaufgabe, das ist eine richtige Übungsaufgabe in der Serie.
Bis dann. Ja, das ist halt immer so.